HR Info. Kultur.
Mit Christian Springer.
Harm Reduction.
Harm Reduction.
Treatment.
Treatment.
Randale im Museum. So kann es klingen, wenn den Leuten der Sponsor nicht passt, der den neuen Museumsflügel bezahlt. Wird Kunst politisch, wenn sie Unterstützung von der vermeintlich falschen oder richtigen Seite bekommt? Darum soll's unter anderem in dieser Ausgabe von HR Info Kultur gehen. Auf Ausstellungsplakaten kann man sie sehen, die meist eher kleinen Firmenlogos am Rand. Mit freundlicher Unterstützung von Kunst braucht Förderung, weil Kunst kostet viel Geld. Und Firmen schmücken sich ganz gerne damit, Kultur zu fördern. Mittlerweile schauen aber viele hin, wer da so unterstützt. Banken, Rüstungsfirmen, Lebensmittelkonzerne. In New York ist es ein Pharmakonzern, der die Museumsbesucher auf die Palme bringt.
Schande über die Sackler-Familie, so rufen sie in dieser für gewöhnlich so ruhigen Halle mit ihrer glitzernden Wasserfläche. In deren Zentrum steht der jahrtausendealte ägyptische Tempel von Dendur. Es ist der nach der Familie benannte Sackler-Flügel des Metropolitan. Millionen hat die Familie dem weltberühmten Universalmuseum für den Ergänzungsbau gestiftet.
Arm Reduction!
Schadensbegrenzung und Behandlung fordern die Aktivisten, allen voran die Fotografin Nan Golden. Dutzende Pillendosen werfen sie bei dem Protest in die Bassins. Es ist eine Anklage gegen die Sackler-Familie. Deren Pharmaunternehmen stellt das Schmerzmittel Oxycontin her. Die Demonstranten machen die Suchtwirkung des Präparats mit für die Drogenkrise in den USA verantwortlich und damit die Sackler-Familie.
The lies, telling everyone that this
all die Lügen, zu sagen, dass dieses Medikament nicht schädlich sei. Sie kannten doch die Zahlen. Sie kannten sie. Sie sind verantwortlich für die Epidemie, haben ihre Pillen verkauft und die wurden für jeden Quatsch verschrieben, selbst Magen- oder Rückenschmerzen. Nan Goldin, berühmt für ihre intimen Bilder der AIDS-Krise oder auch von Drogenkonsumenten, war selbst drogenabhängig. Jetzt führt sie eine Kampagne an gegen die Gefahren verschreibungspflichtiger Schmerzmittel. Das berühmte Met-Museum aber schweigt, auffällig nach dem lautstarken Protest. Die so großen wie kostspieligen Kulturinstitutionen steckten in einem Dilemma, sagt Robin Pograbin, Kulturexpertin der Zeitung New York Times. Sie können gerade einfach nicht gewinnen. Sie können natürlich versuchen, Spender zu finden, die weniger Widerspruch hervorrufen, weniger kontrovers sind. Aber man muss das Geld schon daher nehmen, wo man es bekommen kann. Beispiele gibt es viele. Den neu gestalteten Vorplatz des Metropolitan etwa, den hat der Großindustrielle David H. Koch finanziert. 65 Millionen Dollar. Wer kann dazu schon Nein sagen? Gleichzeitig rechnet Greenpeace vor, die schwerreichen Brüder hätten in den vergangenen 20 Jahren mehr als 100 Millionen Dollar für Gruppen ausgegeben, die den Klimawandel leugneten. Oder New Yorks Naturkundemuseum. Im Vorstand sitzt ausgerechnet die Milliardärin Rebecca Mercer. 200 Wissenschaftler haben sie im Januar als Fehlbesetzung kritisiert. Es drohe ein Vertrauensverlust für ein Museum mit einer solchen Vertreterin, die mit Bannon und Trump Fehlinformationen über den Klimawandel unterstütze. Erzkonservative Geldgeber und Berater ausgerechnet im linksliberalen New York. Das ist nicht neu, sagt die Kulturjournalistin. Das gab es immer schon.
I think that institutions are really wrestling with this. They always have.
Auch die Sacklers haben den Anbau des Metropolitan bereits in den 70er Jahren finanziert. Mit der Wahl Trumps aber, sagt Robin Pograbin, sei auch die Kulturwelt in Aufruhr.
Suddenly there is ideology is
auf einmal bestimmt Ideologie so viel unserer Diskurse. Menschen entscheiden sich so viel klarer für eine Seite. So fällt es schwer, politische Ansichten von anderen Aktivitäten zu trennen. Für Aktivisten wie Nan Golden wird ein Museum wie das Met damit zur wirkungsvollen Kulisse ihres Protests. Allein binnen der vergangenen Stunde seien schon wieder 10 Menschen an ihrer Drogensucht verstorben, rufen die Demonstranten der gigantischen Glasfassade der Sackler-Halle entgegen. Das Museum hat gerade mit einem 150 Millionen Dollar schweren Renovierungsprojekt begonnen. Und laut Finanzplan erhält das Haus ein Drittel seiner Gelder allein von Stiftungen. Da sei es manchmal ratsam, sagt Robin Pogrebin, sich ganz rauszuhalten, wenn eine Sache so heiß diskutiert werde.
When it gets a little too hot in the kitchen, they might just opt out.
Aber das mit dem Raushalten, das wird immer schwieriger. Wer sich in der NS-Zeit rausgehalten hat, war sicherlich in der Mehrheit. Es gab aber auch in der Kunst damals Leute, die sich gewehrt haben. Gegen die Verfolgung von Künstlern, gegen das Kunstdiktat der Nazis und den propagierten Begriff der entarteten Kunst. Wer sich gewehrt hat, befand sich aber auch schnell in Lebensgefahr. Wie die Mäzenin Hanna Becker vom Rath. Sie hat in den 30er Jahren in ihrem legendären sogenannten Blauen Haus in Hofheim am Taunus Künstler versteckt, deren Bilder von den Nazis als entartete Kunst bezeichnet worden sind. Sie hat versucht, die Bilder der Künstler zu verkaufen und wenn sie das nicht geschafft hat, dann sah sie zu, dass sie ihnen selbst welche abkaufte, damit Maler wie Karl Schmidt-Rottluff oder Alexei Jawlensky weiterarbeiten konnten. Wäre Hanna Becker vom Rath dabei erwischt worden, hätte sie das ihr Leben kosten können. So ist aus der Unterstützung von Kunst ein politischer Akt geworden. Marianne Stein-Steinfeld ist die Enkelin von Hanna Becker vom Rath. Sie hat eine Biografie über ihre Großmutter geschrieben und ich habe mit Marianne Stein-Steinfeld gesprochen und wollte erstmal wissen, wie sie sich an ihre Großmutter erinnert.
Wahrscheinlich nicht so, wie man sich eine Großmutter normalerweise vorstellt. Sie war keine Großmutter, die gestrickt hat. Sie war keine Großmutter, die Plätzchen gebacken hat. Sondern sie war eine Großmutter, die viel auf Reisen war, die ich sehr oft mit meinen Eltern zum Flughafen brachte oder vom Flughafen abholte. Zeiten, in denen man noch am Anfang bis aufs Rollfeld durfte. Unvorstellbar heute. Also das war schon sehr ungewöhnlich und so beim Nachdenken fiel mir auch auf, es gab in der Zeit wenige Großmütter, die Auto fuhren. Denn das war eine ihrer Leidenschaften. Sie ist sehr gerne, sehr viel gefahren, hatte zwar keinen guten Orientierungssinn, aber sie ist wirklich gerne gefahren, hat auch sehr oft Anhalter mitgenommen. Und die durften sie dann navigieren, wenn es über eine längere Strecke ging.
Eine wirklich ungewöhnliche Frau. Wann haben Sie denn begriffen, dass sie sich rund um die internationale Kunstszene tummelt? Wann haben Sie gemerkt, dass das was Außergewöhnliches ist, was Sie da mitbekommen als Enkel?
Also das erste Mal, wo ich das vielleicht so ein bisschen begriffen habe, da war ich 10, da bekam sie das Bundesverdienstkreuz und ich bekam schulfrei, um dabei zu sein. Und das war natürlich offensichtlich was Besonderes. Ich war als Kind auch sehr oft im Frankfurter Kunstkabinett, mal zu den Ausstellungen, mal nahmen sie mich mit. Und so habe ich natürlich auch sehr viele Künstler schon kennengelernt, was für mich ganz normal war. Mhm. Also es gab halt kein Kaffeekränzchen, sondern es kamen Künstler, die ins Haus kamen, die dann auch manchmal über Wochen dort wohnten. Und jemand wie Karl Schmidt-Rottluff war für mich Karl und seine Frau war Emmy. Und wir waren per Du. Also das war ja fast wie Großeltern nochmal.
1893 ist Hanna Becker vom Rath geboren und in eine künstlerische Aufbruchsphase reingewachsen. Musik, Film, Kunst, alles war in Bewegung. Das muss eine ganz aufregende Zeit gewesen sein. War dieser Aufbruch auch der Grund, warum sie sich für die Kunst interessiert hat? Was meinen Sie?
Sie hat sich sehr früh für Kunst interessiert, aber sie hat sich zunächst auch für Musik ebenso interessiert wie für das Schreiben. Sie hat sehr viel, sehr früh geschrieben. Sie ist nie zur Schule gegangen, sondern sie wurde mit ihren Geschwistern zusammen von Hauslehrern unterrichtet. Und die aber offensichtlich sehr großen Wert auf Allgemeinbildung legten, also sowohl geschichtlich wie vor allen Dingen eben in der Literatur. Sie hatte das absolute Gehör, sie spielte Geige und Klavier und ja, und sie malte und zeichnete sehr gerne und nahm dann 1913 Unterricht bei Ottilie W. Röderstein, eine Künstlerin, die in Hofheim lebte. Und sie fuhr dann mit dem Fahrrad von Kronberg oder von Frankfurt nach Hofheim, um ihren Unterricht zu nehmen.
Marianne Stein-Steinfeld, 1920 hat Hanna Becker vom Rath das Blaue Haus in Hofheim am Taunus gekauft, das ja legendär geworden ist, weil es ihre Großmutter von den Nazis als geheimen Rückzugsort für verfemte Künstler zur Verfügung gestellt hat. Das Blaue Haus war aber selbst auch schon was Besonderes, auch von der Gestaltung her. Können Sie uns, Sie kennen das Haus ja noch von innen und von außen. Wie war das für Sie? Was ist das für ein Haus?
Viele haben es als Villa bezeichnet. Mir ist es nie wie eine Villa vorgekommen, weil es nicht diese bombastischen Treppenaufgänge oder großen Säle gab. Und es wirkte auch nie so groß, weil es eben sehr voll war. Zum einen waren die dunklen Wände, also zum Beispiel das Rote Zimmer hatte Wände in Ochsenblutrot, also ein sehr dunkles Rot. Und ringsherum hingen Bilder und standen Plastiken, die wirklich raumgreifend waren. Es gab das blaue Zimmer, das in einem sehr kalten Blau gehalten war. Ja, und überall hingen Bilder. Die Bibliothek war in einem Lindgrün und da standen dann auch die Bücher meines Großvaters Paul Becker, der Musikschriftsteller war. Die Ehe hielt nur 10 Jahre, aber es war eine sehr, ich will mal sagen, fruchtbare Zeit. So wie er sich für die neue Musik einsetzte, so engagierte sich Hanna Becker sehr früh für die Künstler.
Hanna Becker vom Rat hat dann verfemten Künstlern Unterschlupf im Blauen Haus gewährt. Wie kam sie dazu? Das war ja natürlich sehr gefährlich.
Ja, das muss ich wirklich sagen, war dann für mich eine Entdeckung bei meinen Recherchen. Ich wusste, dass Künstler dort in der Nazizeit leben durften. Künstler, die Malverbot hatten, wie Schmidt-Rottluff. Jawlensky besuchte sie sehr häufig, für den sie ja einen Förderkreis gegründet hatte. Auch Ludwig Meidner und Else Meidner waren oft in Hofheim. Das hebe ich deswegen besonders hervor, weil sie nicht nur als entartete Künstler galten, sondern als Juden noch zusätzlich gefährdet waren. Und sie hielten sich bis 1937 immer wieder in Hofheim auf. Gibt da auch sehr schöne Briefe von beiden. Aber die Entdeckung, die ich gemacht habe, war, dass sie in ihrem Tagebuch 1933 in Griechenland schrieb, im April wäre eine Ausstellung Schmidt-Rottluffs wegen in Anführungsstrichen kulturbolschewistischer Malerei verboten worden. Und sie schreibt weiter und ich habe sie mit nach Hofheim genommen. Natürlich hat sie in der Zeit auch nichts verkauft. Es werden sicherlich Besucher da gewesen sein, aber es hat niemand was gekauft. Und sie hat dann ein Bild aus dieser Ausstellung gekauft, den nächtlichen Mittelmeerhafen, der sich heute im Museum Wiesbaden befindet.
Wie ist man denn nach dem Krieg damit umgegangen, als rauskam, dass da Künstler Unterschlupf gefunden haben?
Ja, also man ist natürlich erstmal überhaupt nicht damit umgegangen. Das heißt also offizielle Stellen sowieso nicht. Es gab sicherlich einige Hofheimer, die so etwas ahnten. Sie öffnete das Haus gleich nach dem Krieg. Erstmal nahm sie wieder Künstler auf und andere Flüchtlinge. Ernst Wilhelm Ney ließ sich ja dann in Hofheim nieder für mehrere Jahre. Ludwig Meidner kehrte zurück nach Hofheim. Ich glaube, von der Öffentlichkeit wurde es nicht so sehr wahrgenommen. Aber sie hat dann auch in Hofheim gleich wieder Veranstaltungen angeboten im Haus. Und Theaterveranstaltungen, Konzerte. Und man saß dann anschließend auch zusammen und hat über die Erlebnisse gesprochen. Das hat sie also schon gemacht in einer Zeit, als dann auch das Kunstkabinett gegründet war. Und die Gäste wohnten dann natürlich in Hofheim. Damals ging man noch nicht ins Hotel, dafür hatte kein Künstler Geld. Und man fuhr auch nicht gleich wieder zurück, weil natürlich auch kein Künstler ein Auto hatte. Also insofern war das wirklich ein ganz wichtiger Ort, wo sich Gespräche auch vertiefen ließen und Freundschaften wirklich entstanden sind und sich auch Künstler begegnet sind, die sich sonst wahrscheinlich nicht über den Weg gelaufen wären.
Trotzdem ist das Haus heute im Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden. Würden Sie uns erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Nachdem Hanna Becker gestorben ist, stand die Familie vor der Frage, es gab ja 2 Töchter, was macht man mit dem Haus, was macht man mit der Sammlung? Und die Entscheidung fiel zugunsten der Sammlung. Das heißt, ein Teil der Sammlung wurde entsprechend dem Willen von Hanna Becker einem Museum zur Verfügung gestellt, nämlich dem Museum Wiesbaden. Der Förderkreis, der Kreis der Freunde der Kunst ist im Museum Wiesbaden.
Da kann man auch in einer kleinen Kabinettausstellung noch Bilder sehen, ne?
Da kann man jetzt auch eine kleine Ausstellung ihrer eigenen Bilder sehen und auch natürlich Bilder der Sammlung. Das war also einmal der Wille von Hanna Becker vom Rat und die restliche Sammlung wurde zwischen den beiden Töchtern aufgeteilt und das Haus ließ sich dann einfach auch nicht halten. Mhm. Es war ausgesprochen renovierungsbedürftig, denn sie hat da natürlich kein Geld da hineingesteckt. Sie hat lieber Kunst gekauft und deswegen wurde das Haus dann verkauft.
Mhm. Meran Stein-Steinfeld, Sie sagen Hanna Becker vom Rat, wenn Sie über Ihre Großmutter sprechen. Warum machen Sie das? Das schafft ja Distanz, ne?
Ja, das ist auch wichtig, wenn man auch wissenschaftlich erforschen will, das Leben und eine Biografie schreiben will, dann muss man ein bisschen einen Schritt zurücktreten. Ich habe in dem Buch den Weg gewählt, dass ich ein Kapitel voranschicke aus persönlichem Blickwinkel, in dem ich sozusagen meine Beziehung mit Hanna Becker so ein bisschen beschreibe und Begebenheiten und Erlebnisse und dann aber zu einem ja erforschten Teil der Biografie übergehe, der sich dann tatsächlich von der Kindheit über die Ehe und natürlich die Nazizeit und das Kunstkabinett und ihre Ausstellungsreisen. Also es ist einfach so ein langes Leben und so ein vielseitiges Leben, das eigentlich auch schwer in den Griff zu kriegen war und schwer zwischen zwei Buchdeckel zu bannen war.
Aber es ist geschafft. Vielen Dank, Marian Stein-Steinfeld. Die Biografie, über die wir gesprochen haben, die heißt Hanna Becker vom Rat, Handelnde für Kunst und Künstler und ist im Verlag der Frankfurter Bürgerstiftung erschienen. Hanna Becker hat Künstlern geholfen. Kunst kann Kranken helfen, gesund zu werden? Schön wär's, könnte man sagen. In Kanada ist man davon allerdings überzeugt. Da gibt's Museumsbesuche auf Rezept.
Der Besuch eines Museums ist ein Halt, eine Belohnung, ein Zuspruch. Und eine Möglichkeit für Patienten, ihr Leiden, ob körperlich oder psychisch, zu lindern. Das Projekt tut etwas für die Menschen, die in ihrer Lebensqualität eingeschränkt sind.
Der Gang durchs Museum, die Macht der Bilder, die Kraft der Kreativität, all das auch als Therapie. So beschreibt es Hélène Boyer im Gespräch mit dem französischsprachigen Sender TVA Nouvelle.
Studien zeigen, dass Kunst sich positiv auf den Menschen auswirkt, physisch und psychisch. Ob man sich ein Kunstwerk anschaut oder selber kreativ wird, beides hilft.
Hélène Boyer ist Vizepräsidentin der Ärztevereinigung Médecins Francophones du Canada. Ab sofort können Ärzte dieser Organisation Rezepte für Kultur ausstellen. Für Wilhelm Lehmbrucks Badende, Auguste Rodins Denker oder auch Gerhard Richters Landschaft nahe Koblenz. All das gibt es zu sehen im Montrealer Museum für Schöne Künste, kurz MMFA. Die Verschreibung gilt für bis zu 2 Erwachsene und 2 Kinder. Der Eintrittspreis von umgerechnet bis zu 15 € pro Person entfällt. Nathalie Bondil leitet das Universalmuseum mit seinen mehr als 43.000 Werken am Fuß des Mont Royal. Ihr Haus hat jetzt schon ein eigenes Beratergremium für Kunst und Gesundheit.
Wir arbeiten mit der Gesundheitsbranche zusammen, von Krankenhäusern bis hin zu Forschungseinrichtungen, zu so verschiedenen Themen wie Autismus oder Alzheimer. Unsere Mission ist es nicht bloß, Ausstellungen zu organisieren und gute Sammlungen aufzubauen, sondern auch, das Leben der Menschen zu verbessern.
Ob klassische Musik für Alzheimer-Patienten, ob spezielle Museumsführungen für Demenzkranke. Die heilende, so beruhigende wie anregende Kraft der Kunst wird schon vielfach genutzt. Das gilt für das Metropolitan Museum in New York, genauso wie für das Lehmbruck in Duisburg. Nach Angaben der Organisatoren aber ist der Museumsbesuch auf ärztliches Rezept eine Premiere. Hélène Boyer, selbst Hausärztin, ist es wichtig, dass die Idee auf wissenschaftlichen Belegen für den Nutzen von Kunsttherapie fußt. So könne etwa durch einen Museumsbesuch vermehrt das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet werden.
Ein wunderbares Projekt, ein Geschenk für die Patienten. Toll, daran mitzuwirken.
Und auch wer sich nicht bei klassischer Musik alte Gemälde anschauen will, kann sich mit Kunst tatsächlich für ein besseres Leben inspirieren lassen. Das geht nämlich nachgewiesenerweise mit Comics und Hip-Hop.
Hey, wie geht's? Alles klar? Ein YouTube-Spot von Machern des Comics Shujaz in Kenia. Junge Leute werden aufgefordert, ihre Vorschläge für die nächsten Geschichten einzuschicken. Über Facebook, WhatsApp oder SMS, so bald wie möglich. Shujaz bedeutet Helden auf Sheng, einer Mischung aus Kiswahili und Englisch, die von Millionen junger Kenianer gesprochen wird. Der Comic ist inzwischen selbst eine Art Superheld. Seit rund 8 Jahren wird er im Land verteilt, kostenlos und hat immer mehr Fans. Viele davon leben in Kibera, dem größten Slum in der Hauptstadt Nairobi. Kaum jemand von den jungen Leuten hier hat einen Job. Einige nehmen Drogen oder betrinken sich mit billigem Fusel. Mädchen werden früh schwanger. Shujaz thematisiert all diese Probleme. Ich habe viel aus dem Magazin gelernt, sagt der 22-jährige Geoffrey. Sie haben erklärt, wie man Hühner halten kann und jetzt habe ich selbst ein paar. Viele hier finden keine Arbeit. Shujaz gibt Tipps, was man tun kann, anstatt von anderen zu stehlen. Ich kenne den Comic schon lange, meint sein Freund Kennedy. Mir gefällt vor allem, wenn sie über Wirtschaftsthemen berichten. Die Comic-Helden leben selbst im Slum und sind zwischen 14 und 19 Jahren alt. Wie sie ihren Alltag meistern, ist für die Leser ein Vorbild. Viel geht es auch um Aufklärung. Der Comic bringt Jugendlichen etwas bei, findet die 16-jährige Jennifer. Sie wissen dann, wie sie Schwangerschaften verhüten und sich vor Krankheiten schützen können. Dieser Erfolg von Shujaz ist inzwischen sogar wissenschaftlich belegt. Der Erfinder des Comics, Rob Burnett, verweist stolz auf eine Studie aus den USA.
Es wurde gesagt, dass junge Frauen, aged 19 oder less,
die sagt, dass junge Frauen bis zu 19 Jahren, die Shujaz lesen, 3-mal seltener früh heiraten als andere. Und wenn du mit 19 Jahren nicht verheiratet bist, bedeutet das auch, du machst die Schule fertig, verdienst später Geld, dein Leben entwickelt sich und du hast nicht schon früh ein Kind. Der Brite, der seit vielen Jahren in Kenia lebt, gründete Shujaz, nachdem es zu Gewalt nach Wahlen gekommen war. Der Comic sollte Jugendlichen beibringen, sich nicht von Politikern manipulieren zu lassen. Danach gab es immer neue Geschichten. Umgesetzt werden sie von einem Team junger Macher in Nairobi Silicon Savannah, einem Bezirk mit vielen Internet-Startups. Welcome to Shujaz! Die Mitarbeiter bringen Shujaz auch ins Radio und natürlich in die sozialen Medien. Farida Nsilani ist dafür zuständig.
At this age I'm thinking every young people in Kenya. It's quite essential for them to be on social media.
In diesen Zeiten ist es für junge Leute sehr wichtig, in den sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Sie wollen informiert werden, Trends kennenlernen und sich als Teil einer Gruppe fühlen. Und da kommt Shujaz ins Spiel. Sie können sich darüber mit ihren Freunden austauschen. Alles, was offline passiert, soll auch online passieren. Shujaz ist für seinen innovativen Ansatz schon 2-mal mit dem internationalen Emmy Award ausgezeichnet worden. Finanziert wird das Projekt von privaten Geldgebern und Entwicklungsorganisationen. Die Geschichten von den Helden erreichen inzwischen mehr als 6 Millionen Leute, auch im benachbarten Tansania. Der Gründer plant noch weiter.
What else can the Internet do to create energy and possibilities for our millions of followers?
Was könnte das Internet schon Besseres erreichen, als unseren Millionen von Followern neue Möglichkeiten zu eröffnen? Wir haben noch einige Ideen und wir entwickeln sie schnell. Wir wollen größer, besser und billiger werden. Daran arbeiten wir. Bald sollen junge Leute in ganz Ostafrika die Helden kennen. Oder vielleicht sogar auf dem ganzen Kontinent? Die Fans fänden das super. Sie sollten den Comic überall verteilen, dann hätten bald alle jungen Leute einen Job.
Und eine wissenschaftliche Untersuchung hat tatsächlich gerade gezeigt, dass Mädchen nicht so häufig schon als Teenager schwanger werden, wenn sie Shujaz lesen, den Comic aus Ostafrika. Bildung hilft immer. Das war's bei HR Info Kultur. Sie finden die Sendung selbstverständlich auf unserer Homepage hrinforadio.de. Mein Name ist Christian Sprenger.